శ్రీ భగవాను వాచ. Die Persönlichkeit Gottes sagte, Yasya, wen? Aham, ich. Anugrinami, begünstige. Harishye, ich werde fortnehmen. Tat, seinen. Dhanam, Reichtum. Shanai, nach und nach. Tataha, daraufhin. Adhanam, armselig. Tvajanti, aufgeben. Asya, seine. Svajanaha, Verwandte und Freunde. Dukadukitam, die an einem Leid nach dem anderen leiden. Klingt ja sehr leidvoll. Sisigo nitaiki Sijaganat Baladev Subhadra Deviki. Seht ihr, das ist ein Wunschbaum, der unbegrenzt viele Mangos gibt. Ne? Fantastische Dekoration. Die Persönlichkeit Gottes sagte, wenn ich jemanden ganz besonders begünstige, nehme ich ihm nach und nach all seinen Reichtum fort. Daraufhin geben diesen mein Günstling auch die Verwandten und Freunde auf, weil sie sehen, er ist so arm geworden. Auf diese Weise erfährt er ein Leid nach dem anderen. Es war ein Lieblingstext von Prabhupada, den er oft zitiert hat, deswegen wollen wir ihn heute Morgen mutig annehmen. Also annehmen meine ich behandeln in dem Sinn. Erläuterung. Das sind dann dieser Text ist nicht von Prabhupada erläutert worden, sondern von seinen Devotees, die aus den verschiedenen Vaishnava-Tikas eine Erläuterung zusammengezimmert haben. Und im ersten Teil wird nun also beschrieben, wie Karma keinen Eingriff auf die Devotees hat. Es wird aus der Gopal Tapani Shruti ein Text diesbezüglich zitiert, der also zeigen soll, wie auf ein Devoti das Karma nicht mehr zutrifft. Ich will euch diesen Text kurz erläutern, also kurz vorlesen. Hingebungsvolles Dienen ist der Prozess, wo der höchste Herr verehrt wird. Er besteht im Wesentlichen darin, dass der Geist auf Krishna gerichtet wird, wobei man sein Interesse an allen materiellen Bezeichnungen aufgibt, sowohl Bezeichnung von diesem Leben und auch dem nächsten. Also man ist Loslösung, zu Deutsch gesagt. Das bringt alles Karma, schafft es fort. So wird aber trotzdem gesagt, dass ein Devoti des höchsten Herrn Glück und Leid erfährt, jedoch nicht als Konsequenzen auf das Karma, sondern also Dinge, die auftreten in seinem liebevollen Austausch mit dem Herrn. Jetzt wird eine Frage gestellt. Aber wenn der Herr doch so voller Mitgefühl ist für seine Devotees, warum gibt er ihnen dann spezielles Suffering? Okay, es ist kein Karma, es ist einfach Krishnas spezielles Arrangement, aber warum? Die Antwort darauf findet sich in folgender Analogie. Ein Vater, dessen Herz voller Zuneigung ist, übernimmt die Verantwortung, das Spiel seiner Kinder ein bisschen einzuschränken und sie dazu zu bringen, auf die Schulbank also die Schule zu besuchen. Er weiß, dass dies ein echter Ausdruck seiner Liebe für seine Kinder ist, selbst wenn den Kindern das nicht klar ist. In ähnlicher Weise ist der höchste Herr Vishnu geneigt, alle diejenigen, die sich von ihm abhängig gemacht haben, einzuschränken. Das macht er nicht nur mit einem unreifen Devotee, der noch struggelt, um qualifiziert zu werden. Nein, selbst Heilige, die es zur Vollkommenheit gebracht haben, wie Prahlad, Dhruva und Yudhishthira, waren diesen Einschränkungen ausgesetzt. Aber in ihrem Falle hat das zu ihrer Verherrlichung beigetragen. Nach der Schlacht von Kurukshetra hat Bhishma Dev König Yudhishthira seine Verwunderung ausgedrückt. Er sagte, Yatra dharmo suto raja gada pani vrikodaraha. Vrikodara heißt der Wolfshungrige, so wie Jai Gopal. Krishna stri gandivang chapang surit krishna stato vipat. Nachasya kahichit rajan puman veti viditsitam yad vijigyasaya yukta muhyanti kavayopihi. Bhishma, der also auf dem Bett der Feilen sieht, liegt und also seine Lebenskraft durch seine unglaubliche eigene Kraft noch in seinem Körper hält, bis der günstige Zeitpunkt gekommen ist, wo er den Körper verlässt. Ja. Bhishma ruft aus, oh, wie erstaunlich ist der Einfluss der unvermeidbaren Zeit. Man kann nichts dagegen unternehmen. Wie sonst könnte es sein, dass in Anwesenheit von König Yudhishthira, der Sohn dessen, der die Religion kontrolliert als Dharmaraja, dass da irgendwelche Unliebsamkeiten stattfinden konnten. Bhima war da, der große Kämpfer mit einer Keule, der große Schütze Arjuna mit seinem machtvollen Bogen Gandiva und sogar der höchste Herr, der direkte wohlmeinende Freund der Pandavas war da. Trotzdem gab es immer Schwierigkeiten, um König Yudhishthira. Niemand kennt den Plan des höchsten Sri Krishna. Obwohl große Philosophen unglaubliche Anstrengungen unternehmen, um diesen Plan irgendwie zu ermitteln, sind auch sie verwehrt, wie Krishna manchmal handelt. Ja. Obwohl das Glück und Leid eines Vaishnavas auch als Freude und Schmerz wahrgenommen werden von ihm, also wie ganz gewöhnliche karmische Reaktion, sind diese Freude und dieses Leid doch in einem Sinne, einem ganz wichtigen Sinn, völlig verschieden. Materielles Glück und Leid kommt vom Karma. Und dieses Glück und Leid hinterlässt eine dünne Spur im Herzen, nämlich ein Samen, der später aufgeht und zu weiterer Verstrickung führt. Solcher Genuss und solches Leid, ist das ein kompliziertes Englisch. Solcher Genuss und solches Leid führt den Menschen zur Degradation, dass er runtergeht langsam. Und die Gefahr, in höllische Vergessenheit abzusinken, vergrößt für sich. Also sowohl materieller Genuss und materielles Leid führt zu weiterer Verstrickung ins materielle Leben. Aber Glück und Leid, das durch die Wünsche des höchsten Herrn generiert werden, lässt keine Spur mehr zurück. Man braucht nicht als Ergebnis weiter verstrickt zu werden. Ja, das ist also der Unterschied. Gut, es geht noch weiter, aber wir steigen hier mal aus der... Na, wir wollen noch Vishwanathchakravarti zu dem Punkt hören. Vishwanathchakravarti Thakur. Wer liebt von euch die Erläuterung von Vishwanathchakravarti Thakur? Es ist nur ungefähr ein Fünftel der Zuhörerschaft heute Morgen. Dann würde ich sagen, die anderen vier Fünftel sind vielleicht interessiert daran, was denn ein Fünftel der Devotees, was die lieben. Nicht? Und dann können die ja aus sozialem Interesse das also hören. Srila Vishwanathchakravarti Thakur sagt also, ja, Srila Vishwanathchakravarti Thakur behandelt einen Einwand. Also es geht ja um die Frage, warum leidet ein spiritueller Mensch? Das ist ja die entscheidende Frage hier. Und jetzt kommt der Gegner, also der jetzt also wirklich die Vaishnavas aufs Eis führen will, und der sagt, könnte nicht Gott einfach erscheinen in dieser Welt und dann all seine Devotees von allem Leid befreien? Warum muss Gott ihnen Leid geben? Ist das, hat er irgendwie hier tyrannische Anwandlung, oder tickt er nicht ganz richtig im psychologischen Sinne, dass der also seinen Devotees da Schwierigkeiten macht? Der gelehrte Acharya antwortet auf diesen Einwand: Ja, meine lieben Brüder, was ihr sagt, gibt aus einer bestimmten Perspektive viel Sinn. Aber ihr seid nicht erfahren darin, spirituelle Moods zu verstehen. Und aus der Sicht dieser spirituellen Moods, der spirituellen Stimmung der Devotees, ist das, was ihr sagt, abwegig. Bitte hört mir zu. Es ist erst nach einer Nacht so, dass der Sonnenaufgang attraktiv ist. Erst während des heißen Sommers wird kaltes Wasser zu einer besonderen Spezialität und gibt einen besonderen Komfort. Und erst während der kalten Wintermonate wird warmes Wasser angenehm. Lampenlicht scheint attraktiv zu sein erst in der Dunkelheit, nicht im gleißenden Tageslicht. Und wenn man bekümmert ist durch Hunger, erst dann schmeckt Essen speziell gut. Es war so gestern nach dem Ratha Yatra, da war ich so hungrig, dass ich, wenn da nichts, kein Prasadam für mich gewesen wäre, ich hätte angefangen, den an dem Auto zu knappern, das Plastik zu essen, so hungrig war ich. Und dann gab es die echten Rangini-Samosas. Und da, ich habe gedacht, diese Samosas, die sind das Beste, was mir jemals in meinen zahlreichen Inkarnationen widerfahren ist. Weil erst dann, wenn man Hunger hat, sonst hätte ich die Rangini-Samosas gesehen und gesagt, nein, danke, das kann verteilt werden. Ich bin heute besonders wohltätig aufgelegt. So. Mit anderen Worten, um die innere Abhängigkeit seiner Devotees zu bestärken und die Sehnsucht der Devotees nach ihm zu vergrößern, arrangiert es der Herr, dass seine Devotees durch etwas Leiden hindurchgehen. Und wenn er dann erscheint, um sie zu befreien, wandelt sich ihre Dankbarkeit in grenzenlose transzendentale Freude. Shri Krishna Bhagavan Ki Jai. Krishnas außergewöhnliche Arrangierung für seine Devotees Ki. Oh, das kam aber mit wenig Begeisterung aus eurem Mund. Nein, nein, muss ich wohl Jai sagen, sonst ist mein Status als hingegebene Seele in Frage gestellt. Ne, ja. Es wird gleich klarer werden. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vajarine Nirvishesha Sunyavadi Paskajare Sadarine Jaya Sri Krishna Jaitana Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Go Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ist ein großes Thema. Ich möchte dieses Thema heute erzählerisch aufnehmen und nicht so sehr die Philosophie diskutieren, die übrigens aufgegriffen wird von Jiva Goswami in seiner Erläuterung zum Bhakti Rasamrita Sindhu. Prabhupada hat über den Zusammenhang, den wir eben gelesen haben, folgendes Beispiel einmal gegeben, was er wohl in seiner Jugend gesehen hatte. Krishna bringt also seine Devotees auf die eine oder andere Weise zu ihrer Gesundung im spirituellen Leben. Und das heißt zum Teil, dass er sie dafür hütet, in das Preas reinzugehen und eher das Shreyas zu kultivieren in ihrem Leben. Preas sind so die Dinge im Leben, die meistens unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Björn, du kämpfst heute, ich würde dir empfehlen, dich ein bisschen kurzweilig in den Ach, du meditierst, oh, Entschuldigung. Gut, dann Entschuldigung. Seht mal, es gibt in unserem Leben immer Dinge, die unsere Aufmerksamkeit fangen, die plötzlich kommen in unserem Leben und ganz und gar unsere Aufmerksamkeit ergreifen. Wir werden erfasst von denen. Ich meine dazu zum Beispiel in der Kami-Welt ist es oft so, dass junge Leute plötzlich sich ineinander verschauen und dann plötzlich zusammenkommen und plötzlich ein Kind erzeugen und dann plötzlich sich in einer Familiensituation wiederfinden, die so plötzlich war, dass sie gar nicht geplant war. Oder man sieht als ein Mensch etwas anderes, was die Aufmerksamkeit ergreift. Sagen wir mal etwas, was ja, man sieht ein Musikkünstler und denkt, jetzt muss ich so leben und muss Musiker werden. Oder im Alltagsleben etwas geschieht, wie ein, also ich komme jetzt nicht, sagen wir mal, Brot verschimmelt oder irgendetwas und wir schauen nur noch auf das verschimmelte Brot oder wir sehen irgendwas, etwas anderes, vielleicht eine kurze Verletzung, die wir haben, sagen wir mal, ja, ein kurzes körperliches Wehwehchen und das ergreift unsere Aufmerksamkeit. Oder eine Misslichkeit in einer, etwas, was noch nicht so ganz stimmt in unserem Leben und dem wir völlig unsere Aufmerksamkeit, etwas völlig unsere Aufmerksamkeit ergreift. Und dann gibt es Dinge, die meistens nicht so eine emotionale Wucht mit sich bringen. Dinge, die eigentlich, denen wir unsere Aufmerksamkeit geben müssen. Bewusst. Wenn wir ihnen diese Aufmerksamkeit geben, dann wird ein unglaubliches Ergebnis daraus. Ich möchte jetzt zu euch sprechen als Devotees und nicht so abstrakt. Wir führen ja alle einen Devotee-Alltag und da gibt's Dinge, die einfach unsere Aufmerksamkeit ganz in Anspruch nehmen. Wir müssen Geld verdienen, was gibt's da noch so? Bestimmte Dinge müssen getan werden. Wenn die nicht getan werden, wenn die nicht vom Schreibtisch wegkommen, dann gehen die von der Dringlichkeitsstufe in die Superdringlichkeitsstufe. Und wenn die nicht erledigt werden, wenn sie in der Superdringlichkeitsstufe sind, dann werden sie super schmerzhaft. Gehen sie in die super schmerzhaft Stufe. Ich glaube, Madan Mohan kann davon etwas erzählen, nicht? Also muss man als Haushälter, muss man sehen, dass die also nicht über die Superdringlichstufe herausgehen, nicht die Dinge. Also die ergreifen unsere Aufmerksamkeit. Dann gibt es aber Dinge, andere Dinge, denen können wir unsere Aufmerksamkeit geben. Ich meine jetzt zum Beispiel das Chanten. Während wir chanten, das ist nicht so, dass wir plötzlich im Prema Bhakti Hare Krishna, die Haridas Thakur Runde chanten, oder die Haridas Thakur Runden. Wir müssen wirklich denen bewusst unsere Aufmerksamkeit geben. Die ergreifen nicht mit dieser Dynamik unseres weltlichen, unseres Lebens, unsere Aufmerksamkeit. Aber wenn wir ihnen regelmäßig Tröpfchen für Tröpfchen, oder wie man in Französisch sagen würde, peu à peu, ne? Ja, in Nayana Manjari fängt an, mich zu beeinflussen. Peu à peu, wenn wir denen unsere Aufmerksamkeit geben, regelmäßig geben, dann kann ein unglaubliches Ergebnis daraus kommen. Ich möchte euch ein materielles Beispiel geben, für diejenigen, deren Intelligenz doch materiell ein bisschen schwingt. Gesundheit. Wer will Gesundheit? Jeder. Besonders die alten Leute. Wenn ihr denen regelmäßig was tut, gesunde Nahrung, nicht zu spät ins Bett, was noch, positiv, ein glückliches Gedankengut habt, dann kriegt ihr irgendwie Gesundheit und keinen Krebs im Alter. Aber ihr müsstet jetzt anfangen, dieser Sache Aufmerksamkeit zu geben, um irgendwann mal diese Früchte zu kriegen. Die meisten Menschen, und das ist das Traurige, leben mit den Dingen zusammen, die ihre Aufmerksamkeit erfasst haben. Im Sanskrit nennt man das Preyas, diese Short Term, wie sagt man Short Term, diese kurzfristig interessanten Dinge, nicht? Die in das Leben hereinkollern, also hineinrollen und uns dann beschäftigen, nicht? Das ist in der Kindheit das Spielen, in der Jugend das Verliebtsein, ein bisschen später die Wissenserwerbung, die Karriere und schließlich im Alter die körperlichen Wehwehchen, die erstmal so klein ankommen und dann mit schreiender Ungeduld unsere Aufmerksamkeit einfordern. Das sind diese kurzen Sachen, die Aufmerksamkeit an sich reißen. Shreyas hingegen, das sind die Dinge, denen du bewusst deine Aufmerksamkeit geben musst. Und manchmal heißt es, dass du deine Aufmerksamkeit wirklich mit Herkules ähnlicher Kraft aus diesen aufmerksamkeitsfassenden Dingen wegtun musst. Du musst dich zum Beispiel entscheiden, etwas, was ich mache, im Augenblick sehr bewusst, nicht meinen Geist mit negativen Situationen zu befassen, wenn ich nicht muss. Es gibt Situationen, an denen kann ich nichts ändern. Und daran will ich überhaupt gar nicht denken, das ist jetzt nicht, gibt's nicht mehr in meinem Leben. Oder, und das kostet aber Anstrengung, weil die immer mit einer emotionalen Wucht ins Leben eindringen wollen, nicht? Und die Aufmerksamkeit ergreifen wollen. Oder zum Beispiel in meiner Situation, ich gehe astrologisch durch die super Intensivphase, die einen auf die Knie zwingt, durch gerade. Und das sind immer diese körperlichen Wehwehchen, die einem also wie glühende Speere in das Fleisch fahren. Und man muss da einfach so die Entscheidung treffen. Ja, das will jetzt zwar die Aufmerksamkeit nehmen, aber ich will doch eigentlich ein Devotee werden. Ich will doch jetzt nicht über Nervenzellen nachdenken. Von morgens bis abends. Ich bin ja kein Arzt, ne, der das studieren muss, wie das funktioniert. Die Schmerztherapien oder so. Ne? Man muss sich da bewusst einfach so entscheiden. Meine lieben Devotees, die großen Dinge im Leben, die wir alle, über die wir alle sprechen in den Vorlesungen, wenn wir nicht gerade eingeschlafen sind, vor lauter Langeweile, sind immer Dinge wie Liebe, Königreich Gottes, Radha Krishna, Seva, und so weiter. Und das sind alles Dinge, denen du deine Aufmerksamkeit bewusst geben musst. Die nicht einfordern, wie diese Dinge, die unsere Aufmerksamkeit so abreißen. Und es sind diese Dinge, die ein erfolgreiches spirituelles Leben fordern. Deswegen ist das in der Vaishnava-Theologie so, dass wir eben jeden Morgen Bhagavatam hören und auch ruhig die gleichen Dinge, Prabhupada hat sich da nicht, hat sehr ruhig die gleichen Dinge immer wieder gesagt, Seele, wir sind nicht Seele und wir müssen uns situieren, Vanashrama, nicht? Und die Kamis sind doof, also, sorry, wie sagt man das, materialistisches Leben, I'm sorry, ich bin aus Norddeutschland, das geht einfach nicht raus, das materialistische Leben ist nicht lebenswert, wer das glaubt, ist dumm, nicht? Und so weiter und so fort. Immer wieder mit geduldiger Widerstand, weil das muss die bedingte Seele hören, denn sonst wird ihre Aufmerksamkeit vom weltlichen Leben in Anspruch genommen. Ihr kennt das, ihr Filmliebhaber. Das nimmt die Aufmerksamkeit unglaublich an. Das reißt einen weg vom Hocker. So, deswegen, es muss gegeben, man muss investieren in die Shreyas-Produkte. Und zwar ganz bewusst. Hare Krishna. So, Krishna macht es so, dass wir, die wir so von diesen Preyas-Dingen, die uns einfach binden ans Mathe-Leben, das ist alles, was die tun, um die zu uns zu befreien, gibt er als Zeichen seiner Liebe uns manchmal Signale, sodass wir aufwachen daraus. Wenn ein Kind mit großem Lachen Ball spielt auf einer Hauptverkehrsader, ne? Stell dich das mal vor, ist gerade jeder fährt nach Zürich rein und ein Kind, dann ist gerade alles rot, die stehen alle auf ihren Gaspedalen und ein Kind spielt da Ball vor der Verkehrsampel. Dann schießt die Mutter plötzlich liebevoll vom Bürgersteig runter, nimmt das Kind und wenn das Kind protestiert, kriegt es Erwatschen, nicht? Mit großer Intensität von der liebenden Mutter und wird von der Straße gezogen. Das ist nicht gemein, dass die Mutter dem Kind eine Backpfeife gibt, sondern ein Ausdruck ihrer Liebe. Wenn die Sadhus manchmal hart zu uns predigen, ist das nicht gemein von ihnen und sadistisch, sondern ein Ausdruck ihrer Liebe. Die können das nicht ansehen. Die sehen, wir gehen in die falsche Richtung, in eine Lebensrichtung, die uns nicht nach Radha und Krishna führt. So, hierzu möchte ich mit euch gerne eine Zeitreise machen. Diese Zeitreise ist zugegebenermaßen nicht aus meiner Kreativität entstanden, sondern aus der Kreativität von einem lieben Gottbruder Krishna Chaitra Prabhu, der eine Zeitreise mit den Devotees machte in Rijeka. Und ich möchte das heute machen mit euch. Ich kann euch jetzt schon sagen, bevor wir die Zeitreise antreten, ihr werdet heute unglaublich herausgefordert sein, außerhalb der Box des Gewöhnlichen zu denken und mal sehen, wie gut ihr euch macht bei dieser Zeitreise. Also, ihr braucht euch, ich werde das nicht meditativ machen, weil ich dann 50% meiner Zuhörerschaft vor dem Frühstück verlieren würde. Wir machen das also mit vollem Bewusstsein, hört zu. Ich werde euch auch ein bisschen mit Gestikulieren helfen, beim Ball zu bleiben. Es ist das Jahr 1540. Wir sind alle Schweizer zu diesem Zeitpunkt. Die Wirtschaft funktioniert nicht sehr gut. Schweiz ist ziemlich, was zum Beispiel Italien mit seinen Städten wie Rom, Florenz und Venedig betrifft, kulturell und wirtschaftlich ziemlich hinkt das hinterher. Aber es gab immer wieder Kontakte nach Italien, weil eben seit langer Zeit die Schweizer Gardisten für den römischen, wie nennt sich das, den Vatikan gestellt hat. Nicht? Und deswegen haben sich auch ganz sanfte Handelsverbindungen zwischen Schweiz und Italien gebildet, aber jetzt kommt es. Es ging auch weiter. Eines Tages erfahrt ihr, dass euer Großvater mit Bergkristallen gehandelt hat, die er nach Venedig gebracht hat. Der Fürst damals hat großen Gefallen an den Bergkristallen gehabt, weil er sie für seine Kristallleuchter gebrauchen konnte. Und es waren gute Bergkristalle. So hat sich zwischen eurem Großvater, so erfahrt ihr, das wusstet ihr ja vorher nicht, und dem Fürst von Venedig eine Art, ja, Freundschaft ist zu viel gesagt, entwickelt. Und was noch dazu kommt, eines Tages hat der Fürst von Venedig eurem Großvater angeboten, eine Handelsverbindung zum Sultan in Delhi aufzunehmen. Und hat es arrangiert, dass euer Großvater, obwohl er war schon durch den Bergkristallhandel ziemlich wohlhabend, aber nicht so wohlhabend, dass er eine Flotte selber zusammenstellen konnte. Euer Großvater ist tatsächlich nach Indien gereist. Ihr habt das erfahren. So denkt ihr, weil um die familiäre, den Wohlstand ein bisschen zu verbessern, nämlich sehe ich mal, ob ich auf diese Kontakte aufbauen könnte. Ihr geht in die Berge, ihr lasst euch unterrichten, ihr findet die seltenen Bergkristalle und ihr begebt euch mit einer Gruppe von Freunden und einem Reiseführer, der euch durch die Alpen bringt, nach Venedig, der Stadt, wo die damalige Kultur ja floriert, ne? Venedig, wo ihr werdet überrascht über die gut gekleideten Herrschaften, die dort promenieren. Palazzo de Marco ist unglaublich impressiv für euch. Und ihr versucht an den König, nicht an den Fürsten zu besuchen. Und weil ihr in eurem Säckli, sagt man, glaube ich, sagt man das? Säckli, eben diese kostbaren Bergkristalle aus der Schweiz habt und die Vorzeichen, kommt ihr zu dem Nachkommen des Fürstens und ihr macht ein Geschenk von Bergkristallen, um euch einzuschmeicheln, denn ihr habt eine total verwegene Idee. Ihr seid, wie auch in diesem Leben, ein bisschen abenteurerisch. So wie Madhu Mati, die reitet und so. Also es ist schon damals so gewesen. So, jetzt genau aufpassen. Ihr sprecht, ich möchte es ein bisschen abkürzen, und schließlich äußert ihr einen Wunsch. Könnte ich nicht mit einer großen Ladung Bergkristalle versuchen, die Handelsbeziehung mit dem Sultanat von Delhi zu eröffnen in Bergkristallen? Und der Fürst sagt, ich könnte dir dabei helfen. Ich müsste allerdings auch in Bergkristallen bezahlt werden. Kein Problem, ich weiß, wo die sind, und ich gehe nochmal in die Schweiz und baue da was auf, mit Freunden und so, und so, dass die Bergkristalle ordentlich geliefert werden können. Und so begebt ihr euch im Jahre 1541 auf eine Reise nach Indien. Ihr kommt mit dem Schiff an und ihr schließt euch einer Karawane an, die nach Delhi fährt. Also geht. Der Fürst von Venedig hat das für euch arrangiert. Und ihr geht mit den Kamelen durch die Wüste. Und so vor Delhi passiert etwas, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Ihr habt es einfach nicht einkalkuliert. Die Kamele sind doch durstig geworden. Sie gehen auf ihren Wasserreserven. Und ihr habt das Klima unterschätzt. Ihr seid verschwitzt und erschöpft. Und in diesem Augenblick kommt plötzlich hinter einer Sanddüne eine Gruppe von Räubern hervor. Und ihr merkt sofort, die sind unglaublich gut organisiert. Sie schwärmen aus, wie eine Schlachtreihe. Sie umzingeln euch und sie überfallen die ganze Karawane. Die sind dermaßen routiniert, dass innerhalb kürzester Zeit alle Karawanenanhänger gefesselt am Boden liegen, außer ihr, die euch hinter einem Kamel versteckt habt und ein Tuch drüber getan habt. Und noch ein paar andere. Und als ihr diese beobachtet, seht ihr etwas sehr Erstaunliches. Ihr seht, ihr wisst nicht genau, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass ihr so durstig seid. Aber ihr seht einen Räuber, der unglaublich große Augen hat. Das fällt euch auf. Und ein anderer der Räuber, es scheint, sie haben sehr viel miteinander zu tun, ist unglaublich bleich. Fast so wie im Heimatland, im Emmertstal, wo die Leute so ein bisschen sehr hellhäutig sind. Und anyways, ihr tut schnell das Tuch wieder drüber, dass die euch nicht finden. Und dann, als die Luft rein ist, geht ihr und untersucht die Leute, die alle geknebelt am Boden liegen. Keiner ist getötet worden, nur einer ist an Schreck gestorben, so scheint es. Und ihr geht sofort zu eurem Säckli mit den Bergkristallen. Also es waren actually 5 große Säcklis, sind Verkleinerungsformen. Es sind richtig große Säcke gewesen. Nicht? 5 davon. Alle fehlen. Nein, Rani Priya, du hast gerade deinen ganzen Reichtum verloren. Die Bergkristalle sind weg. Keine Angst, es wird schon hochspirituell werden, ne? Aber wir brauchen diesen mühsamen Weg durch das Menschenschicksal des Verlustes hindurch. Ihr seid in einem fremden Land, ihr wart noch nicht in Indien und habt alles verloren. Ihr geht also weiter und weiter. Plötzlich seht ihr, Rande der Wüste, sind ein paar mitgekommen, ihr habt alle befreit und das sind alles Inder, ihr könnt die Sprache so und so nicht verstehen in der Karawane, die weinen ein bisschen und die organisieren sich dann neu und ihr wisst nicht genau, was ihr unternehmen sollt, ihr habt jetzt alles verloren, ob ihr zurück in die Schweiz kommt, wisst ihr nicht, alles ist Traum, also ihr habt gesagt, ich sollte nicht so abenteuerisch sein. Ihr geht also mit einigen Leuten und schlagt euch durch die Wüste durch. Und da seht ihr eine Gruppe mit Leuten, die haben ganz bunte Turbane. Später werdet ihr herausfinden, dass sie aus Rajasthan kommen. Und diese Leute sind auf einer Pilgerreise. Sie sind sehr nett, sie geben euch etwas, was ihr später dann erkennt als Rotis und Chapatis, sogar haben manche Milch dabei und geben euch Milch, und weil sie sehen, dass ihr durstig seid und fremdländisch, nicht, und so weiter. Ihr denkt, ihr werdet euch revanchieren eines Tages und die zeigen, wie man Käse macht. Nicht? Und ihr seid also ganz. Und ihr schließt euch den an und irgendwie entwickelt sich eine Herzensfreundschaft und sie sagen euch irgendwie so mit gestikulieren, dass sie zu einer interessanten Reise aufgebrochen sind und ihr geht mit und ihr geht am Ganges entlang, ihr seht, wie die Tempel besuchen, ihr geht mit und geht in die Tempel hinein, die sagen euch nicht besonders viel, die Tempel. Und schließlich, nachdem ihr 1,5 Jahre mit ihnen unterwegs seid, könnt ihr ein paar Rajasthani-Redewendungen. Es wird langsam alles besser und ihr könnt schließlich in der landesüblichen Sprache mit ihnen kommunizieren. Und sie sagen euch, dass sie auf dem Weg zu einer Stadt sind namens Puri. Und dass sie dort in Puri Gott besuchen werden. Ihr erkundigt euch nach diesem Gott und sie sprechen von Krishna und erzählen euch von Vrindavan. Und da war irgendwas mit Kurukshetra. Nee, aber irgendwie scheint er von Vrindavan weggegangen zu sein. Wie war das nochmal? Also es ist äußerst verwirrend, weil es so kompliziert mit den Namen immer ist. Ist er nach Mathura oder so? Oder war das Mathuro? Oder Mathuri vielleicht? Ja, irgend so. Und dann ist er König geworden. Und seine Leute von Vrindavan haben sich immer nach ihm gesehnt. Und dann, wie war das nochmal? Irgendwas mit so einem alten Schlachtfeld. Da kam es zum Wiedersehen. Kurutal war, glaube ich. Oder Kurukshetra oder so. Irgend sowas. Aber das ist sehr verwirrend. Also ihr lasst das mal. Scheint so ein Dorfgott zu sein und nicht so der römische Gott. Und anyways, ihr kommt dann irgendwann in Puri an. Die Rajasthanis sind begeistert. Sie haben ja keinen Ozean gesehen vorher. Nur die ganz alten Männer. Und die spielen wie Kinder im Wasser. Und ihr seid also, geht auch mit den Baden, nicht? Und spritzt euch nach, freut euch, und versucht ihn auszudrücken, dass ihr ja in Venedig auch Kontakt mit dem Meer hattet und versucht Venedig zu beschreiben. Aber die schauen euch nur an über, sagt ihnen nicht viel, die Kirche und die Fürsten und all das, nicht? Ja. Irgendwann, fühlt euch wohl in Puri und ihr merkt, wie Puri immer mehr gefüllt wird von Menschen. Hundertschaften von Leuten kommen an und die eure Freunde sagen euch, es kommt bald das große Festival, das Wagenfestival, das Ratha Yatra. Und ihr seid also begeistert. Ein Festival, das, da kann man ja plötzlich die Leute, die Geflogenheiten der Leute richtig kennenlernen und kann sich wirklich wohlfühlen. Und ihr geht also zu diesem Wagenfestival hin. Dann seht ihr dort eine Szene, die euch zuerst völlig verwirrend vorkommt. Und zwar seht ihr, wie eine Gruppe von muskulösen Menschen schwitzend irgendjemanden da tragen. Ich denke, oh, verauten, denkt ihr. Und dann seht ihr, dass die also laut schimpfen, weil der so schwer ist. Und dann seht ihr, wie die ihn eine Rampe hochtragen. Er hat ganz ausgebreitete Arme. Und er hat so große Augen. Und irgendwas in eurem Unterbewusstsein fängt an, in Panik zu geraten. Ihr wisst nicht genau, wie ihr euch diese Panik erklären sollt. Es ist eine ganz tiefe, von Angst erfüllte Panik, die da ist. Aber ihr lasst das mal stehen. Es ist wahrscheinlich zu heiß hier oder die Sonne ist zu stark. Ne? Dann seht ihr das und plötzlich werdet ihr ganz in der Ferne einer Menschengruppe bewusst, die sich um eine Persönlichkeit gruppiert, die eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Diese Persönlichkeit ist wesentlich größer als alle anderen Persönlichkeiten. Ihr schätzt sie auf 2,15 Meter. Ihr schätzt sie auf 3 Meter. Später erfahrt ihr, dass es nur 2,50 Meter sind. Aber ihr seid so überwältigt von der Größe dieser unglaublichen Persönlichkeit, die etwas anfängt zu singen. Und in dem Augenblick, wo sie anfängt zu singen und zu tanzen, merkt ihr, wie sich die gesamte Aufmerksamkeit von diesen Millionen von Leuten, die in diesem Festival sind, alle auf diese Persönlichkeit richten. Wie Leute anfangen zu weinen. Ihr seht, wie diese Persönlichkeit anfängt zu tanzen und zu springen. Und wenn sie landet auf der Erde, dann kommt die Erde in eine Schräge. Versteht ihr diesen Ausdruck? Eine Schräge. Die Erde tilts, sagt man im Englischen. Wogen der Ekstase erfassen euch auch. Und plötzlich seht ihr, dass diese Persönlichkeit, später erfahrt ihr, wer das ist. Ihr wisst es, glaube ich, schon. Gauranga. Na klar. Lord Gauranga. Plötzlich schaut er euch an. Zuerst denkt ihr, weil ihr aus der Schweiz seid und ein bisschen verklemmt. Ich kann doch nicht gemeint sein und schaut so weg erstmal. Und schaut ihr wieder. Kein Zweifel. Er schaut euch an und zwar mit einem magnetischen Blick und gestikuliert so. Etwas schmilzt in euch, die Barrieren hören auf und ihr strömt wie ein Wasserfall bei euch zu Hause, nicht, der von oben nach unten strömt mit jeher Kraft auf Guranga zu. Ihr fängt an zu laufen. Die Menschenmenge, obwohl sie total menschenmengig ist, scheint irgendwie Platz zu geben. Jedenfalls gelingt es euch, da durchzukommen. Einmal müsst ihr untertauchen, weil da so ein Ring ist, durch den ihr durch müsst, von Menschen, die Guranga behüten anscheinend. Ihr taucht also rein, dann seid ihr in einem zweiten Ring. Ihr taucht nochmal zwischen den Beinen durch, wie ihr das in der Heimat bei den Wieseln gesehen habt, nicht? Die überall durch sich wieseln. Und kommt durch und ihr fällt plötzlich vor Guranga auf den Boden. Ihr habt sowas noch nie gemacht, euch lang ausgestreckt oder so in der Ehrerbietung. Selbst als eure Freunde euch in die Tempel gegangen sind, habt ihr euch eure Schweizer Reserviertheit noch vorbehalten, nicht? Und die Hände habt ihr schon gefaltet, das war kein Problem, aber doch kein Dandavat. Und ihr fallt und ihr weint und ihr freut euch und ihr stammelt Gora, Gora, Gora. Aber Gora besänftigt euch. Und mit einem Lächeln richtet er euch auf und durch seine Hand beruhigt ihr euch. Niemand sonst hat sich beruhigt durch Goras Hand. Alle, die ihr berührt, verfielen in Ekstase. Nur ihr habt euch beruhigt. Und Gora schaut zu dem Deity und fängt an, Gebete zu sprechen. Ich möchte euch eines der Gebete vorlesen. Vielleicht erkennt ihr es wieder. Jayati janani vaso devaki janmavado yaduvara parishatsver Dorbiasyanna dharaman, stira chara vrijina gna, susmita shrimukena, vrajapura vanitanam, vadayankamadevam. Irgendwie versteht ihr den Sinn dieser Worte. Es muss die Kraft Goras sein, diese mystische Kraft. Lord Shri Krishna ist er, der bekannt ist als Jananivas, die letztendliche Zuflucht aller Lebewesen. Und er ist auch bekannt als Devakinandan oder Yashodanandan, der Sohn von Devaki und Yashoda. Krishna ist der Führer der Yadu-Dynastie. Und jetzt werdet ihr besonders aufmerksam, weil jetzt, während Guranga diese Verse sprechen, die irgendwie zu euch sprechen im Herzen, und zwar auf Schweizerdeutsch. Das ist das Besondere. Irgendetwas ist aktiviert. Es scheint so, als wenn in eurem Herzen, ja, eure Freunde haben immer von Paramatma gesprochen, Krishna ist gegenwärtig als Überseele, eine Übersetzung stattfindet. Ne? Ihr werdet sehr aufmerksam. Und mit seinen mächtigen Armen, so hört ihr Guranga beten, tötet Krishna alles, was unglücksverheißend ist. Und er tötet auch die Menschen, die gottlos sind. Durch seine Gegenwart, und Guranga schaut ganz kurz zu euch, ob ihr auch versteht. Durch seine Gegenwart zerstört er alle Dinge, die unglücksverheißend sind für alle Lebewesen. Ob sie nun sich bewegen oder sich nicht bewegen. Und dann hört ihr etwas, was ihr noch nicht so gut versteht, was aber euer Herz mit Glückseligkeit erfüllt. Sein glückselig lächelndes Gesicht, Krishnas glückselig lächelndes Gesicht, vergrößert ständig die Wünsche der Gopis in Vrindavan. Möge dieser Krishna gepriesen sein und glücklich sein. Ihr schaut auf Guranga. Guranga verliert sich in Ekstase und ihr folgt seinem Blick. Und ihr seht, er steht vor einer Persönlichkeit, die oben auf dem Wagen thront, die diese großen Augen hat. Diese Augen, woran erinnern euch diese Augen? diese großen Augen, die alles zu sehen scheinen. Und unter denen dieses mysteriöse, aber nicht zu übersehende große Lächeln spielt, was sich durch eure Unwissenheit hindurch durchlächelt. Durch eure Rebellion hindurch. Ja? Und plötzlich merkt ihr, mein Gott, damals vor den Toren von Delhi, als mir die Bergkristalle weggenommen wurden, von diesen zwei Anführern, der eine, der so große Augen hatte, und der andere, der so weiß war, wo ich zuerst dachte, er käme aus dem Emmental vielleicht, nicht? Und in dem Augenblick, jetzt wird es ein bisschen mystisch, also moderne Erzählkunst kommt jetzt zum Gang, klingelt euer Mobiltelefon. Ihr seid in Bern. Ihr schaut euch so um. Ihr seht bekannte Gesichter. Da ist Udava. Da ist Jaigopal und schwitzt an der Medanga. Da ist Gora Nataraj. Und tanzt und lächelt viele Menschen an, die dann zurücklächeln. Ihr seht Govinda wunderschön tanzen und zu Radha Sundari schauen. Sie waren ein bisschen shoppen, sie waren sich Bern anschauen und etwas in der erinnert sie an ihren Spaziergang durch Bern. Alles ist da und das Mobiltelefon ist da. Und ihr seht auf dem Mobiltelefon eine SMS. Könntest du mir nicht ein Bergkristall organisieren für meinen Altar in Zürich? Jagannath. Damit ist die Geschichte zum Ende gekommen. Es ist Krishna Chetraprabhus Geschichte. Ich habe nur das mit dem das Schweizerdeutsch umgemünzt und ein bisschen meine eigene Gedichtkunst benutzt. Meine lieben Devotees, es wird ein Zeitpunkt kommen in eurem spirituellen Leben, wo ihr verstehen werdet, warum das, was ihr erlebt, so sein musste. Warum euch mit dieser sanften Hand Krishnas Dinge klar gemacht wurden, die auch manchmal in dem Augenblick, wo ihr es erfahren habt, eine gewisse Strenge in sich bargen. Meine lieben Devotees, ihr seid jetzt schon in einem Lila von Krishna verstrickt. Die Netze ziehen sich immer mehr zusammen. Manche von euch sind bereits überfallen worden von Krishna auf eurem Wege. Ich habe meine Erbschaft verloren, also es ist weg. Ich habe meine Gesundheit zum Teil verloren, ist auch weg. Ich habe Hoffnung verloren, in der Welt glücklich zu werden, ist weg. Klasse. Wir sind auf einer Pilgerreise. Und wenn wir tanzen, wie in Bern gestern, Jai Jagannath, Jai Jagannath, sind wir Teil von einem Lila. Diesem Lila, was dort so schön wiedergegeben wird, in diesem Bild. Ich hoffe, das wird niemals abgenommen, dieses tolle Bild. Das ist immer, was mich so total inspiriert in Zürich, dieses Bild wiederzusehen. Nicht? Wenn ihr Gopkumars Leben studiert, dann werdet ihr sehen, wie Radharani persönlich Arrangierung gemacht hatte. Das war ist ein bisschen anders. Ich will das nochmal von vorne anfangen, diesen Satz. Gopkumar hat viele Dinge erlebt. Er ist auch durch so eine Reise gegangen. Nicht jetzt eine moderne Reise, aber er ging durch die verschiedenen Planetensysteme hindurch, bis er schließlich zu seinem Bestimmungsort nach Goloka Vrindavan ging. So, wir sind auch auf dieser Reise und die Reise hat schon angefangen. Wir sind ordentlich am Wandern. Und Krishna und Chaitanya Mahaprabhu überschauen unser Leben und dirigieren das Leben auf die ihnen einfache Art. Ich möchte euch deswegen bitten, immer wieder die großen Augen von Krishna aufleuchten zu sehen zwischen den Dingen, die euch im Leben widerfahren, und niemals das totale Lächeln von Krishna zu vergessen. Dieses Lächeln, das sich durch unsere Unwissenheit hindurch fortsetzt und uns einfach durchlächelt. Nicht? Wir kennen bisher nur das Wort durchschauen, aber Krishna durchlächelt uns. Er durchlächelt uns einfach. Es ist schöner, darüber zu denken. Wir sollen nicht so sehr denken, finde ich, dass Krishna uns durchschaut. Krishna durchlächelt uns. Hare Krishna. Ich hoffe, dass euch diese Geschichte so viel Freude bereitet hat im Herzen, wie es mir bereitet hat. Ich habe sie gestern bei Ananda Chaitanya und Rangini in dem Zufluchtszimmer, was sie mir gütigerweise gewähren, wenn ich in der Schweiz bin, gehört, und ich war total begeistert. Ich habe gedacht, was, Krishna Chaitanya ist ein richtiger, das ist richtig toll. Was sagt unser Drama, es hat was, nicht? Ist natürlich ein bisschen modern dann noch, kommt noch modernes Theater hinzu. Oder aber, hat es deinem Herzen Freude bereitet? Ja. Hare Krishna. Wie gesagt, ich habe jetzt heute mal eine etwas unkonventionelle Vorlesung gegeben. Ich weiß, es ist nicht typisch schweizerisch gewesen, aber ich hoffe, ich weiß, dass es kein Problem ist für euch. Einmal wurden die Devotees gefragt, ob wir uns in der spirituellen Welt noch an die Reise erinnern. Also werden wir uns noch an das materielle Dasein erinnern. Wird Madan Mohan wissen, dass er Vastu studiert hat und Energieberatung oder Elektrobiologie gemacht hat. Srila Prabhupada hat, ich weiß nicht, ob wir genau konkret diese Frage beantwortet hat, aber er hat zu diesem großen Themenbereich einmal gesagt, dass unser materielles Leben so etwas ist wie ein missplatzierter Blick, den wir haben, und wir werden uns da nicht an Details erinnern. Zum Beispiel haben wir alle, waren wir bestimmt, wie wir sonst, also ich zumindest war unaufmerksam manchmal im Kirtan und habe so geschaut. Ich habe mich auch interessiert für die Stadt Bern. Das war das erste Mal, dass ich so durch das Stadtinnere gekommen bin. Und habe mir das jetzt so, habe dann beim Kirtanlieden mir das auch so angeguckt, bis ich dann gesagt habe, halt, ich muss jetzt ein Kirtanlieden. Was soll denn, weil der Kirtanlieder hat eben die Verantwortung. Du musst dich total als Kirtanlieder auf Krishna fixieren, damit es den Mitsängern einfacher wird, sich auf Krishna zu erinnern. Da kannst du dir das nicht bieten, touristisch da als Kirtan, also durch Bern zu gehen. Nicht? Das ist völlig unverantwortlich. Nicht? Also du musst schon mindestens du musst versuchen, dich zu konzentrieren. Dann ist die Chance, dass die anderen auch, dass es leichter denen fällt. Nicht? Und so, aber weil ich so wahnsinnig neugierig immer bin, bis ich dann reingekommen bin. Wenn man reinkommt im Kirtan, dann ist klar, dann schaut man, dann ist alles egal, dann ist man im Kirtan. Und ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, was ich alles gesehen habe in Bern. ist mir ehrlich gesagt auch nicht mehr wichtig. Wahrscheinlich war dann ein Schaufenster mit Schweizer Offiziersmessern, kann ich mir jetzt vorstellen. Nicht? Das ist ein missplatzierter Blick. Daran erstmal will man sich nicht erinnern und man könnte vielleicht, wenn man ins Unterbewusstsein absteigt, sehen, was man alles gesehen hat gestern. Aber so ist es, wenn du in der spirituellen Welt bist. Das ist wie eine Sekunde, dieses materielle Dasein. Deswegen definiert das Bhagavatam Intelligenz als das, wo man das Zeitweilige benutzt, um das Ewige zu erreichen. Also das zeitweilige irdische Dasein, um das Königreich Gottes zu erreichen. Hare Krishna. Gut. Dann bin ich an ein vorläufiges Ende gekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ein Vaishnava ist gekommen. Wann gibt's Prasada? Das ist die Frage hier. Gut, dann wollen wir auf die eingehen. Ich würde sagen, gleich. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin heute den ganzen Tag hier im Züricher Tempel. Ich werde jetzt noch ein bisschen in den Wald gehen und meine Runden zu Ende chanten. Und ab 12 Uhr bin ich dann da. Ich sage das für die Devotees, die planen. Ich bin also ab 12 Uhr da. Alles Liebe und Gute und Hare Krishna. Nie vergessen, ihr seid schon mit Krishna. Ihr seid in dem Sinne, dass ihr schon in Krishnas Arrangierung seid. Er wirkt schon in euer Leben hinein mit einem Lächeln. Und wenn man jetzt schnell seine Lehren lernen kann, die Krishna, auf die er einen immer wieder hinweist, dann kann alles sehr schnell gehen. Und natürlich muss man noch chanten und Liebe zu Krishna entwickeln. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Prema Nandi, Adi 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 Bo, Hare Krishna.